und herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Wagner und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine persönliche Investor Story. Bevor wir zur eigentlichen Podcast-Folge kommen, möchte ich dir noch kurz unseren Werbepartner vorstellen. Diese Folge wird dir präsentiert von OnVista. Bei OnVista, dem Portal rund um das Thema Börse und Geldanlage, kannst du kostenlos Musterdepots und Watchlisten von Börsenexperten abonnieren, somit deren Anlagestrategien nachverfolgen und dir Inspiration für deine eigenen Investments holen. Um das Ganze nutzen zu können, musst du dich nur einmalig für den kostenlosen OnVista-Bereich registrieren und kannst dann sofort loslegen. Den Link dazu findest du in den Shownotes zu dieser Folge. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der kommenden Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir Matthias Schmidt. Grüß dich, Matthias.
Hallo, Daniel.
Ja, schön, dass du dir Zeit genommen hast zur Primetime, kann man ja schon gar nicht mehr sagen. Wir haben jetzt 21 Uhr. Und ja, ich habe gesehen, vorher im Vorgespräch haben wir noch per Video kurz uns unterhalten. Ich habe gesehen, du bist ja hier im Dachgeschoss gerade unterwegs. Ich hoffe, das ist nicht viel zu warm. Ich bin hier im Keller, im sehr, sehr kühlen Keller mit angenehmen 21 Grad. Ich hoffe, bei dir hat es ein bisschen mehr, aber ich hoffe nicht allzu viel mehr.
Ja, es lässt sich ganz gut aushalten hier mit offenen Fenstern. Ist es eigentlich sogar recht angenehm inzwischen am Abend.
Sehr gut. Okay, dann Matthias, bevor wir aber mit dem Interview selber starten heute und so ein bisschen über deine persönliche Geschichte sprechen, stell dich vielleicht unseren Hörern ganz kurz vor, damit sie es wissen, mit wem sie es zu tun haben.
Ja, mein Name ist Matthias Schmidt. Ich bin 44 Jahre alt, verheiratet, habe eine Tochter. Angefangen mit Börse habe ich eigentlich so das erste Mal, dass ich in Berührung gekommen bin, war 1987. Mein Vater hat damals die ersten Aktien gekauft und dann haben wir uns in der Folgezeit um die Zeitung jeden Morgen gestritten. Nämlich da war der Wirtschafts- und der Sportteil immer zusammen drin. Und mein Vater wollte eigentlich immer den Wirtschaftsteil lesen, weil ihn die Aktienkurse natürlich interessiert haben, während ich eigentlich immer den Sportteil wollte. Und irgendwann hat er dann mal gesagt, Mensch, schau dir das mal an, das könnte dich auch interessieren. Und so bin ich eigentlich das erste Mal mit Aktien in Berührung gekommen, habe in der Zeit dann einiges an Börsenspielen mitgemacht, habe dann 1994 BWL-Studium angefangen, habe in der Zeit auch mich intensiv mit Aktien beschäftigt und habe ja einen Tag nach meinem 18. Geburtstag dann auch mein erstes Wertpapier gekauft und investiere eigentlich seitdem regelmäßig. Habe 1997 war das, einen eigenen Infodienst US-Aktien-News gegründet. Das war ein E-Mail-Newsletter für US-Aktien mit ein bisschen Wochenbericht und so weiter. Und habe dann 1998 während meinem Studium bei Börse Online angefangen als Redakteur für Auslandsaktien plus Derivate und andere Geschichten. Und ja, 3 Jahre lang war ich bei Börse Online fest angestellt. Danach habe ich als Freiberufler weitergemacht. Habe als Freiberufler neben Börse Online auch dann für die Financial Times Deutschland geschrieben, bis 2012 auch noch, bis sie eingestellt worden ist. Und während dem Studium haben wir schon mit Freunden zusammen 1999 unsere erste eigene Aktiengesellschaft gegründet. Das war so die Gründerzeit des neuen Marktes und wir haben uns gesagt, naja, okay, in Aktien investieren ist schön und gut, aber lass uns mal eine eigene AG gründen. Und haben wir als 5 Freunde zusammen eine AG gegründet, damals ITS Innotech AG geheißen, die heißt inzwischen Scribo West AG. Und 2 Jahre später haben wir dann auch meine eigene AG gegründet, die HWPH AG, also die, an der ich heute die überwiegenden Anteile habe und deren Vorstand ich heute auch noch bin. Und in der HWPH AG haben wir in der Zeit ein Geschäft entwickelt, nämlich das Auktionsgeschäft mit historischen Wertpapieren. Also wir versteigern alte Aktienurkunden, die gesammelt werden, ähnlich wie Briefmarken, Münzen oder Geldscheine. Und das ist also im Prinzip lebendige Finanzgeschichte, sage ich mal. Und ja, und in diesem Jahr, im März, habe ich dann wieder angefangen, auch ein bisschen mehr medientechnisch aktiv zu werden, habe mit finanzgeschichten.com einen eigenen Blog aufgemacht. Und dazu gibt es dann auch einen YouTube-Kanal, wo ich über Basics der Finanzen berichte und also wirklich Grundlagen zum Thema Kapitalanlage im Prinzip vermitteln möchte.
Das heißt, zusammengefasst hast du eigentlich mit Aktien so gut wie gar nichts am Hut.
Ja, eigentlich von A bis Z immer irgendwo mit Aktien in verschiedene Richtungen weg. Mhm. Also wie gesagt, mal geschrieben, investiert eigentlich immer und selbst eine AG gegründet, ja, alle Aspekte mit dabei, also beide Seiten auch mal gesehen, sage ich mal.
Ja, Wahnsinn. Also sehr, sehr beeindruckend die Geschichte. Das heißt, du bist ja irgendwie immer an der Börse oder irgendwie mit Aktien in Berührung gewesen, seit du klein bist. Wenn ich jetzt nochmal kurz die Uhr zurückdrehen darf, du hast ja gesagt, seit 87?
Ja, da war ich 11, war noch keine 12, als ich angefangen habe, so das erste Mal mit Aktien, mir welche auszusuchen, Börsenspiel zu machen und so weiter.
Oh, Wahnsinn.
Es war noch die Zeit, als die Telebörse so die ersten Sendungen mit Dr. Jünemann und Christa Maria Weisweiler war damals noch und hieß der Schulz noch. Das waren immer so die man dann jeden Tag Mittag noch sich am Fernsehen reingezogen hat.
Okay. Aber wie kam es? War das durch deinen Vater oder war das allgemeines Interesse? Oder wie kam es, dass du da gesagt hast, Aktien, das ist mein Ding?
Ja, er hat mir damals erklärt, was Aktien sind, was das Ganze ist. Und ich fand es ja faszinierend irgendwo, dass man damit im Prinzip Geld verdienen kann, dass man sich beteiligen kann, dass man auch mit kleinem Geld sich irgendwo beteiligen kann. Dass man Dividenden bekommt, ist für mich auch heute noch, finde ich das, gerade wenn Leute ganz am Anfang des Investierens stehen, einen ganz elementaren Punkt, die erste Dividendenzahlung. Das habe ich also bei vielen Freunden und Bekannten erlebt, die lange nicht investiert haben. Und der magische Moment war eigentlich, als das erste Mal Geld aus dem Nichts aufs Konto kommt.
Quasi fürs Nichtstun.
Ja, und das ist einfach, da wird bei sehr vielen Leuten ein Hebel umgelegt. Und dann entsteht eine Motivation, ja, eine Motivation, Geld frei zu machen für diese Maschine. Ich nenne es immer eine Maschine. Im Prinzip einzahlen und dann läuft das Ganze und es kommt regelmäßig was raus, ja. Und das ist ein ganz wichtiger Moment. Und bei mir damals, ja, wie gesagt, ich habe jeden Tag die Kurse verfolgt. Ich habe einfach, weiß ich noch, einfach einen Zettel genommen, mir ein kleines Depot auf dem Blatt Papier zusammengestellt und einfach mal geschaut, wie das Ganze losgeht. Es waren am Anfang so Klassiker, BASF, Bayer, FEPA, dass man damals die Werte, die man beobachtet hat, also klassische DAX-Werte, ja.
Und da waren ja die Werte wahrscheinlich, hast du noch auf dem Videotext oder war das in der Zeitung oder wo hast du die verfolgt?
Ja, also einmal morgens, wenn die Zeitung immer gekommen ist, klar, und das andere war immer im Radio, ich glaube 13:30 oder so, 13:50 kamen immer die Kurse, dann die Kassakurse durchgesagt. Da war man jeden Tag gespannt am Radio. Und hat die Kurse gehört. Und natürlich dann irgendwann der Teletext war damals die Quelle, weil Internet gab es ja noch nichts. Ja.
Genau, genau.
Und als ich angefangen habe, meine allererste Order habe ich abgegeben, das war sogar schon 1993, da war ich noch 17. Die ist aber nicht ausgeführt worden, weil das Limit nicht ausgeführt worden ist. Das war ein Optionsschein, den ich damals kaufen wollte. Und da bin ich teilweise ich war in der Fachoberschule in Bad Neustadt-Saale und in der großen Pause bin ich dann im Prinzip hoch in die Sparkasse, Order aufgegeben und dann wieder runtergeflitzt, dass man zum Unterricht da war.
Ach, sehr geil.
Ja, es gab ja keine anderen Möglichkeiten. Handy gab es nicht, Internet ja sowieso nicht. Also von daher muss man andere Wege finden, wie man seine Orders übermittelt.
Ja, klar. Ja, oder telefonisch war dann früher wahrscheinlich auch noch so gang und gäbe.
Ja, im Zweifel eine Telefonzelle suchen, das wäre es noch. Aber das waren jetzt, ich sage jetzt mal, 800, 900 Meter, was es da hoch waren auf die Sparkasse. Das hat man schon geschafft.
Sehr cool. Okay, das heißt, du hast dann tatsächlich effektiv mit 18 so richtig auch angefangen, ja, in Aktien zu investieren und bist quasi durch deinen Papa drauf gekommen, weil der war, ich denke mal, selber auch investiert an der Börse, oder?
Ja, ihn hat 1987 nach dem Crash eigentlich der Bankberater oder Bankverkäufer, sage ich heute immer, damals dazu gebracht, hat ihn motiviert, sich mal die Aktien anzuschauen. Das war auch damals wirklich eine gute Date. Also muss ich sagen, dass der Banker gesagt hat, okay, schauen Sie es mal an, ist vielleicht was für Sie. Die Auswahl, die er in den Jahren danach geliefert hat, war eigentlich weniger glücklich, weil der war ich einem Phänomen oder einem Fehler unterliegen, dem wahnsinnig viele Leute heute noch unterliegen. Und was ich gerade bei Einsteigern immer wieder sehe, es ist eine Vorstellung da, dass eigentlich nur das steigen kann, was gefallen ist. Drum, nach dem Crash hatte er im Prinzip den Mut, Kunden anzusprechen, zu investieren, weil die Kurse waren ja niedriger, sie waren ja nicht am Hoch irgendwo. Und genauso hat er aber danach Werte gebracht, die einfach immer am Fallen waren. Das war eine ITT, hat er damals empfohlen, eine Bilfinger und Berger, weiß ich noch, war dabei. Eine Eurodisney war einer der Werte, die dann komplett pleite gegangen sind irgendwann. Und das ist im Übrigen heute bei vielen eben genauso, dass sie sagen, okay, eine TUI, eine Lufthansa, das sind Aktien, die schauen die Leute sich an. Und dagegen bleiben sie bei Werten, ob das jetzt eine Apple ist oder, okay, Apple kaufen wir jetzt mehr, aber eine Danaher ist immer so mein Beispiel, die dann von einem hoch zum nächsten marschieren. Da ist bei vielen Leuten, glaube ich, manchmal eine Blockade da. Und ich glaube, das hängt auch einfach mit der Chartdarstellung zusammen. Denn wenn man sich mal ein Chartbild anschaut, wenn der Kurs am Hoch ist, dann ist die obere Begrenzung des Charts auf der Höhe des Hochs. Und damit wird den Leuten rein optisch die Fantasie genommen, dass dieser Kurs weiter steigen kann. Während, wenn der Chart eher unten ist, wie jetzt bei einer Lufthansa oder bei einer TUI, dann sehen die Leute, wow, da oben war er schon mal und sehen auch auf dem Chart an sich den Platz bis dort nach oben und können sich dort dann auch vorstellen, dass der Kurs wieder dorthin läuft. Ja.
Klar, also das ist eigentlich, du hast recht, habe mir da noch nie Gedanken drüber gemacht, aber stimmt, ja. Da sieht man ja eigentlich so diese Luft nach oben quasi, wenn der Kurs gerade unten ist, wie bei einer TUI oder ähnliches. Ja, klar.
Genau, das ist eine rein psychologische Geschichte und vielleicht sollte man einfach mal überlegen, die Charts anders zu zeichnen, dass man einfach grundsätzlich vom Hoch nochmal 100% nach oben drauf schlägt, dass da auch bei guten Aktien Luft ist. Weil es ist nichts Verkehrtes, Aktien am Hoch zu kaufen, wenn sie weiterlaufen.
Ja, klar. Das stimmt. Ja, wie ist es denn bei dir dann weitergegangen eigentlich, wenn jetzt du sagst, 87 hast du deine erste Order oder deine ersten Aktien dann gekauft?
Die erste Order war 93, also 87 habe ich angefangen, habe Börsenspiele mitgemacht, okay. Habe damals die komplette Bibliothek, also Stadtbibliothek im Kurzentrum in Bad Königshofen war die mit drin, wo ich aufgewachsen bin. Ja. Da habe ich zum Thema Börse, Finanzen, Wirtschaft jedes Buch vorwärts und rückwärts gelesen. Und irgendwann war dann Schluss, dann habe ich mir eigene Bücher besorgt. Und dann natürlich beim Studium habe ich ja noch mehr, ja sehr viel eigentlich gelesen. Und da, was da immer ganz interessant fand, war, ich habe die Gelegenheit im Studium genutzt, vor allem alte Ausgaben von der Börsenzeitung zu lesen. Weil das Interessante war, ich wollte mich immer da reinversetzen, wie haben die Leute gedacht, als diese Situation war. Weil im Nachhinein lassen sich viele Situationen ja schön darstellen, sage ich jetzt mal. Klar, man hätte 2009 im März hätte man kaufen müssen, sage ich jetzt mal, ja. Aber wenn man die Zeitungen, die Berichte von damals liest, da war komplette Diskussion, die Welt geht unter. Da haben große Konzerne sich mit Anleihen, die für diese 10% Zinsen pro Jahr bezahlt haben, haben die sich verschuldet, ja, um liquide zu sein, nur um Liquidität zu haben. Das war Fakt damals. Hat keiner gewusst, wo die Liquidität herkommen soll, um im Prinzip die Firma 1, 2, 3, 4 Monate weiter zu finanzieren. Und es ist halt ein Unterschied, ob man im Nachgang sieht, ja, es war ja klar, 2009, das Ganze hat sich alles wieder erholt und so weiter. Oder ob man im Prinzip das Ganze mit der Stimmung aus dieser Situation raus, in der es entstanden ist oder in der es gelebt worden ist oder basiert ist, eben liest. Und darum kann ich Leuten auch immer nur empfehlen, also gerade ist die Zeit 99, 2000, was den neuen Markt betrifft und auch die anschließende Krise und auch 2008, 2009. Alte Ausgaben vom Spiegel sind teilweise sogar inzwischen kostenlos im Netz. Durchaus mal die Wirtschaftsgeschichten aus der Zeit lesen, was damals diskutiert worden ist, wie wirklich die Stimmung zu dieser Zeit war, das gibt ein deutlich besseres, einen sehr guten Lerneffekt meiner Meinung nach, wie man sich in Krisen dann verhalten soll, weil man dann eher wieder Hoffnung schöpft, dass es aufwärts geht und im Prinzip auch sich bewusst ist, dass eigentlich, wenn die Nacht am schwärzesten ist, eigentlich ja der Tag am nächsten ist, so in etwa, ja.
Ja, spannende Möglichkeit, das wirklich mal zu sehen. Auch das ist ein ganz, ganz toller Tipp, wenn jemand sagt, ich will mal so ein bisschen lernen, wie so die Kurse entstehen oder was eigentlich so passiert, wenn andere sagen, es geht jetzt komplett nach unten und letztlich ist es dann vielleicht nach oben gegangen. Ja, und das ist auch sehr, sehr spannend.
Ja, klar. Kann man im Übrigen auch sehr gut sehen, wenn man die ganzen Crash-Propheten sich anschaut, die seit Jahren immer wieder den Crash prognostizieren. Da ist es auch gut, einfach mal sich die Beiträge von vor 5, von vor 7, von vor 10 Jahren anzuschauen. Und dann weiß man auch um die Glaubwürdigkeit von jemandem, der seit 10 Jahren predigt, die Welt geht unter. Ja, ja, sage ich einfach nur eins, abschalten. Weil im Prinzip man lässt sich nur Kirre machen und lässt sich eigentlich nur zu Fehlentscheidungen verleiten.
Ja, klar. Und ja, jetzt die spannende Frage, wie ist es dann bei dir? Wenn du sagst, 93 hast du dann angefangen, wie ging dann dein Weg weiter mit dem Investieren?
Ich habe 93, also ich habe auch ein Video im Übrigen dazu gemacht, die 10 Fehler in den ersten, meine 10 Fehler in den ersten 3 Jahren an der Börse. Und der erste Fehler ging eigentlich los mit meinem ersten Kauf. Ich habe am Tag nach meinem 18. Geburtstag, ich glaube, der 18. war Faschingsdienstag, also am Tag danach war die Börse dann offen, dann habe ich lang ersehnt einen D-Mark-US-Dollar-Call gekauft. Gleich als mit dem Optionsschein gestartet. Also erstmal der große Fehler, viel zu spekulativ gestartet. Nicht langsam, nicht mit einer soliden Aktie angefangen, sondern ich hatte ja im Prinzip ja 6, 7 Jahre das Ganze auf dem Papier probiert. Ich habe einige Börsenspiele gemacht, habe da auch ganz ordentliche Renditen erzielt und habe dann mit dem Optionsschein losgelegt. Im Übrigen, die Optionsscheine hat man damals in der Form ausgesucht, dass man sich Magazine wie Bulle und Bär, also dem Vorläufer von der Aktionär oder Börse Online, die Anzeigen genommen hat, ausgeschnitten hat. Und das war die Infoquelle neben dem Teletext für neue Optionsscheine. Also Optionsscheinfinder und diese ganzen Tools, wie es heute gibt, gab es da alles nicht noch. Die Auswahl war ja viel geringer. Dann habe ich einen Optionsschein aufs Euro, also D-Mark-US-Dollar-Verhältnis gekauft. Der lief gegen mich und was ich natürlich dann gemacht habe, war nach 2, 3 Monaten gleich den nächsten Fehler nachgesetzt, nämlich ich habe einen weiteren Schein gekauft, diesmal noch spekulativer, also höherer Hebel, kürzere Laufzeit, mit dem Ergebnis, dass im Prinzip beide Scheine am Ende wertlos ausgelaufen sind. Und in der Zeit habe ich dann noch 2, 3 Aktien gekauft. Einer der ersten war die Omega Environmental, war auch habe ich sehr viel daraus gelernt im Nachhinein, weil das war ein kleiner amerikanischer Umwelttechnologiewert, der damals in der Dreisat-Börse vom Sven Jösting, von Dominik und Dominik vom Brokerhaus empfohlen wurde. Und ja, man hat halt auf die Aussagen vertraut, die dort in dem Börsenspiel genannt wurden. Und damals habe ich auch nicht gewusst, wie das Börsenspiel funktioniert. Das habe ich irgendwann dann auch gelernt, nämlich dass die Kurse von Freitagmittag sind. Es wird dann aufgezeichnet, die Sendung. Freitagabend wird sie ausgestrahlt. Und jeweils, gut. Wenn die Leute am Montag gekauft haben, waren die Kurse 20-30% höher. Die Kunst war halt im Prinzip, dass derjenige möglichst enge, sexy Werte genommen hat, damit möglichst viele Leute am Anfang der Woche dann gekauft haben. Und bei Omega Environmental war es interessant, da gab es dann eine Class Action. Das war meine erste Class Action, die ich da mitgemacht habe. Und ich habe dann für meine, ich glaube, 200 Aktien hatte, ich habe dann 2 oder 4 Aktien, also eine ganz kleine Stückzahl, als Ausgleichszahlung bekommen. Und das war mein erstes effektives Wertpapier, was ich damals bekommen habe. Das habe ich dann im Zuge dieser Class Action per Post zugeschickt bekommen. Das habe ich heute auch noch. Ja, so war das die erste Berührung auch mit der effektiven Aktie. Und damals habe ich dann mein erstes Praxissemester gemacht. Also ich habe an der Fachhochschule Würzburg BWL studiert. Und das dritte Semester war das erste Praxissemester. Und da bin ich zu New York Broker Deutschland nach Düsseldorf. Da habe ich 2-mal Praktikum gemacht. Das erste war 1995 im Sommer, ein kurzes. Dann war ich zwischendurch ein Jahr bei der Bundeswehr. Und dann habe ich das halbjährige Praktikum dort gemacht. Und das war für mich eigentlich eine hochinteressante Zeit, weil man in dem kleinen Laden sehr viel machen durfte. Es war ein kleines Brokerhaus, hat Kunden sowohl an den US-Terminmärkten, US-Aktienmärkte, deutsche Aktienmärkte und so weiter betreut. Und die Praktikanten durften dort, waren immer einem Mitarbeiter zugeordnet. Man hat Aufträge bestätigt, man hat Aufträge an die Terminmärkte in die USA weitergegeben. Man hat Märkte analysiert etc. Und das war eine sehr spannende Zeit, weil man sehr, sehr nah und sehr intensiv am Markt dran war. Und da auch sehr viel gelernt hat. Und da habe ich auch das erste Mal so für den US-Markt einen recht guten Einblick bekommen, inklusive der ganzen Terminmärkte. Also wir haben da für die Kunden auch von Orangensaft über Schweinebauch alle möglichen Orders platziert. Da war das ganze Spektrum eben mit dabei.
Okay, und jetzt sagst du selber, du hast viel zu spekulativ angefangen mit Optionsscheinen. Hattest du eine Ahnung davon, was du da tust, in was du da investierst? Oder war das eher so, ich probiere das jetzt mal aus.
Ja, nee, also die theoretische Ahnung, das Background-Wissen hatte ich mir zu dem Zeitpunkt angeeignet. Also Okay. Ich habe gewusst, was ein Optionsschein ist, wie er funktioniert. Ich habe die Risiken gekannt. Aber da ist was passiert, was im Übrigen auch durchaus vielen anderen Leuten passiert ist. Und nämlich, du bekommst eine gewisse Sicherheit, indem du Sachen auf dem Papier machst. Also in dem Moment, wo du ein Musterdepot auf Papier führst, funktionieren Geschichten, weil du relativ spontan entscheidest. Du gehst einem gewissen Gefühl nach, du probierst aus, du machst. Und das ist gerade beim Traden, sagen wir, glaube ich, häufig das, was recht gut funktioniert. Als es dann ums echte Geld ging, setzt ein Effekt ein, man möchte auf jeden Fall richtig liegen. Und dann nimmst du nur Sachen, wo du dir 100% sicher bist. Und ich war mir damals sicher, dass der US-Dollar gegen die D-Mark weiter steigen wird und so weiter. Weil hat ja vorher fünfmal auf dem Papier, war mal richtig gelegen. Und darum hat man es dann auch gemacht. Und das sehe ich heute auch bei einigen Leuten, die Depots zum Beispiel öffentlich machen oder solche Geschichten, dass sie Sachen auswählen, die sie für besonders sicher halten. Also es war jetzt zum Beispiel bei Wirecard so eine Sache, dass viele die drinnen hatten, weil sie war ja optisch günstig bewertet. Und wenn ich eine Aktie auswähle, die ich reinnehme, nehme ich dieses Wertpapier, wo ich eigentlich sage, ja, also wenn die nicht steigt, was soll dann noch steigen? Ja. Und da ist eine extrem, also das habe ich, wie gesagt, im Nachgang auch häufiger noch beobachtet, auch bei anderen Leuten, dass es eigentlich immer so ist, wenn man sich sehr sicher fühlt, dann geht es meistens schief. Und das war so bei mir am Start. Eine Wende hat eigentlich dann die Deutsche Telekom gegeben. Als die nämlich kam, das war so eine der ersten Sachen, das war Ende 96, da war ich bei New York Broker noch die Zeit, genau. Und damals habe ich den Kunden dort, wir waren kein Emissionsbank, aber ich habe den Kunden sagen können, Leute, zeichnet die Telekom. Ich hatte nämlich damals einen Kontakt zu Schnicke und Partner und habe jeden Tag am Telefon die Graumarktkurse, die vorbörslichen Kurse abgefragt. Und mir war klar, dass die deutlich im Plus sein wird. Und wir haben damals für die ganze Familie, für alle Freunde, Bekannten, habe ich ermuntert, zeichne Telekom. Das war damals, glaube ich, 28,50 Mark oder was der Ausgabepreis war. Das war mit 32, 33 Mark hat es dann aufgemacht. Das war ein sicherer Gewinn. Und nachher ist er auch noch prima weitergelaufen. Und danach war einer der entscheidenden Momente ein Buch, das ich gelesen habe, und zwar Der Weg nach vorn von Bill Gates. Und das ist im Übrigen auch was ich heute noch sehr gern mache und wo ich mit die besten Investmententscheidungen draus getroffen habe, nämlich nicht Börsenbücher lesen, sondern Biografien von erfolgreichen Leuten lesen. Und Bill Gates hat mich damals richtig fasziniert in dem Buch. Er hat dann eine Vision aufgezeigt von dem, wie er das Ganze, weil er hat erstmal seine Geschichte auch natürlich miterzählt. Und das war der Grund, wo ich 1997 Microsoft gekauft habe, Intel, Oracle, Amgen. Ja, ich glaube, das waren so die Werte, die ich damals gekauft habe und die ich auch recht lange bis Ende 99 gehalten habe. Und das war einfach eine Zeit, wo ich anders investiert habe, wo ich angefangen habe, anders zu investieren, deutlich längerfristig, deutlich weniger spekulativ. Und von daher war es gut, dass ich am Anfang gleich mal richtig eine Klatsche bekommen habe, um einfach da ein Stück ausgebremst zu werden und auf eine solidere Basis zurückzukommen.
Was ist dann passiert? Bist du dann komplett auf Aktien umgeschwenkt? Das heißt, bist du komplett weg von so spekulativen Geschichten?
Zu dem Zeitpunkt habe ich zwar kleinere Sachen, Derivate immer noch gemacht, aber ich sage mal, 95% vom Depot waren Aktien und ich habe relativ viel langfristig damals angelegt in den soliden Sachen und mit einem kleineren Teil spekulativ zu Zeiten des neuen Marktes. Da habe ich damals dann auch einiges getradet. Also ich weiß, im Jahr 99, 2000 habe ich recht aktiv gehandelt. Und da waren auch einfach Spielchen möglich, die einfach nur Wahnsinn waren. Ich habe es die Tage in einem Video erwähnt. Das war damals Data Design, das weiß ich noch. Die haben 5-1 gesplittet. Und am nächsten Tag hat sich der Aktienkurs gleich wieder verdoppelt. Weil von den 5-1 Splitstücken die 4 neu eingebuchten Aktien schlichtweg nicht handelbar waren. Und als wir dieses System zum Beispiel raus hatten, hat man nach dem Split die Aktien am Morgen des Splittags gekauft und man hat sie einfach bis Nachmittagabend gehandelt und man hat gewusst, es steht nur 1/5 auf der Verkäuferseite zur Verfügung. Ja, man konnte also da relativ einfach Geld mit börsentechnischem Know-how verdienen, sage ich mal. Oder ein Beispiel, was wir damals gemacht haben im kurzfristigen Bereich, das war die Softbank. Softbank war, ist ja heute noch bekannt, japanischer Internetwert, war damals richtig gehypt in Deutschland, war sehr populär in Deutschland. Und jeden Morgen war es so, dass der Market Maker gewusst hat, okay, in Deutschland kommt eine Nachfrage von 10, 15 Millionen Euro oder ja, Euro da schon an Softbank-Aktien auf uns zu und hat sich in Tokio quasi zum Börsenschluss eingedeckt mit Softbank. Aufs Buch genommen und hat gewusst, okay, die kann ich mit 1-2% Aufschlag in Deutschland verkaufen. Und was wir irgendwann festgestellt hatten, wenn wir bei Freunden zusammen war, dass in dem Moment, wo diese 10, 15 Millionen Euro Volumen durch waren, hat der Makler immer mehr Aufschlag auf Softbank genommen, weil zu der Zeit sind die Kurse jeden Tag 1-2% gestiegen. Und er musste immer das Risiko abdecken, dass er sich am nächsten Tag in Tokio nicht absichern konnte. Ja? Deshalb hat er teilweise 5-7% bis zum Nachmittag aufgeschlagen. Und wir haben einfach diese Strecke mitgefahren ab dem Zeitpunkt, wo wir gemerkt haben, okay, der Makler ist leer verkauft, der hat nichts mehr, sind wir eingestiegen, haben im Prinzip bis zum Nachmittag 5-6% gemacht und sind wieder raus. Ja. Also das waren einfach technische Sachen, wo man in einem Markt, der extrem mit Geld geschwemmt war, wo extreme Gier auf Anlegerseite geherrscht hat, wo man einfach mit börsentechnischem Know-how sehr gut Geld verdienen konnte. Und das Paradoxe ist, im Moment sind wir wieder in einer ähnlichen Situation. Das habe ich in einem Beitrag, wo ich das Ganze mal mit dem neuen Markt verglichen habe, neulich herausgearbeitet. Und zwar, dass mit einem Aktiensplit funktioniert heute noch. Bei Eckert und Ziegler war es genau der Fall. Die Aktie ist nach dem Split, die haben einen 4-1 Split gemacht. Die Aktie hat am Freitagmorgen, am Tag nach dem Split mit 37 Euro aufgemacht, ist bis 46 Euro hochgelaufen, um dann im Prinzip, als 1-2 Tage später die Stücke eingebucht waren, ist sie wieder nacheinander abgebröckelt. Ja. Auch da, es war einfach nur ein Viertel der Stücke im Markt. Die anderen Stücke waren nicht in den Kundendepots eingebucht. Und dasselbe ist, der zweite Faktor ist, wenn man USA im Moment Robin Hood anschaut. Das, was dort bei Robin Hood, also Robin Hood ist in Amerika sowas wie Trade Republic bei uns, beziehungsweise eigentlich ist Robin Hood ja wahrscheinlich sogar so das Modell, wonach Trade Republic ein Stück weit entstanden ist. Also ein Broker, bei dem man keine Gebühren fürs Trading bezahlt, was natürlich dazu verleitet, dass mit kleinem Geld gespielt wird, auch schnell und unüberlegt am Smartphone gehandelt wird. Und dort passieren im Moment Dinge, ob das eine Eastman Kodak neulich war, die dann nach dieser einen Meldung, ich weiß nicht wie viel 1000% in 2-3 Tagen gelaufen ist, oder ob das jetzt eine Bio Frontera ist, wo ADRs, die nicht umgeswitcht werden können, im Moment 200-300% über den fairen Kurs notieren, nur weil ein paar Amerikaner einen Biotech-Wert in der Rennliste von der Nasdaq sehen und einfach Sachen kaufen, von denen sie nicht wissen, was sie kaufen. Und das ist einer der wenigen Punkte, die im Moment mit dieser Zeit damals übereinstimmen. Und das kommt, denke ich, daher, dass im Moment wahnsinnig viel Geld in den Markt geschleust wird. Und ich sage immer, billiges Geld macht Unfug, sowohl in der Wirtschaft als auch im Prinzip an der Börse. Also wenn Geld keinen Preis hat und der Zins ist ja der Preis für Geld, dann wird angefangen zu spielen und wird angefangen, im Prinzip wild Sachen zu machen. Und so eine Situation haben wir im Moment. Ich will damit nicht sagen, dass es ausgeht, irgendwie wie am neuen Markt. Dazu sind viele Sachen komplett anders und dazu wird es bei Weitem noch nicht so breit gespielt wie damals. Aber es sind Auswüchse da, gerade in Amerika an einigen Stellen. Das ist sehr gefährlich und sollte sehr zu denken geben, was da passiert.
Jetzt hast du ja an der einen oder anderen Stelle erwähnt, dass du die und die Aktien gekauft hast und mit bestimmten ja, Handelsstrategien damals, wie auch vielleicht noch heute, ja, gutes Geld verdient hast. Aber jetzt gibt es ja bei Aktien, hast auch schon das Thema Dividenden erwähnt. Also gibt es ja zum Beispiel die Dividendenstrategie, dass Leute Aktien kaufen, die primär eine Dividende ausschütten und die langfristig im Depot halten. Andere setzen auf eine Wachstumsstrategie und so weiter und so fort. Wo finde ich dich da wieder?
Also bei mehreren Ansätzen. Erstmal grundsätzlich, ich mache inzwischen ab und zu noch was kurzfristig, aber eigentlich relativ wenig. Ich bin deutlich im Laufe der Zeit deutlich längerfristig beim Anlagehorizont geworden. Und einer meiner Ansätze ist, sage ich mal, Werte zu finden, die über Jahrzehnte hinweg Mehrwert generieren. Und das sieht man relativ einfach. Der erste Blick dabei ist, wirklich auf 20, 25 Jahreschart mal zu schauen. Wenn man dort Werte wie eine Daimler anschaut, dann sieht man das, oder eine Deutsche Bank oder andere Werte, dass da über Jahrzehnte überhaupt kein Mehrwert für den Aktionär generiert worden ist. Wenn man dagegen anschaut, zum Beispiel mein Lieblingswert Danaher, ist ein amerikanischer Konzern, der im Life Science Bereich inzwischen tätig ist, im Wasseraufbereitungsgeschichten, Medizintechnik in die Richtung. Das ist eine Beteiligungsgesellschaft, die mehrere hundert Firmen besitzt und die im Prinzip im Laufe der letzten 30 Jahre im Schnitt, ich weiß nicht, um die 18-19% pro Jahr gestiegen sind. Also eine wahnsinnige Performance hingelegt haben und die auch ein System einfach dahinter haben. Danaher hat das sogenannte Danaher Business System. Das lehnt sich an das Kaizen an. Und ja, dieses System funktioniert einfach. Das generiert Mehrwert für die Aktionäre, weil im Prinzip Prozesse optimiert werden, weil Marktchancen erkannt werden etc. Und wenn man den Kurs sich anschaut, dann sieht man einfach, dass zwar klar in Rezessionsphasen oder in Crashphasen auch diese Aktien fallen, aber sie sind halt wieder die ersten, die nach einer Krise wieder auf neuen Höchstständen sind. Danaher hat inzwischen wieder neue Höchststände erreicht. Und das ist so ein Block von Werten, die ich wirklich 20, 30 Jahre und länger liegen lassen kann. Also meine erste Danaher habe ich 2012 dann gekauft und habe sie seitdem bis 2018 eigentlich regelmäßig aufgestockt, bis sie jetzt irgendwo einen Bereich hat, wo ich sage, okay, der Depotanteil reicht, mehr muss es nicht sein. Eine ähnliche Aktie ist eine japanische Aktie, eine Itoho heißt die, ist ein japanischer Mischkonzern, der im Bereich Textil, Real Estate, IT ist er tätig, also insgesamt 7 Bereiche, aber die es geschafft haben. Ich meine, man muss sich vorstellen, Japan, der Aktienmarkt, ist seit 30 Jahren eigentlich weltweit der Underperformer. Dieses Unternehmen ist seit 2000 von etwa 2,50 Euro, 3 Euro umgerechnet, bis auf 20 Euro haben die den Kurs gesteigert. Und die Aktie steht aktuell mit einem 8er KGV und einer fast 4er Dividendenrendite da. Und da muss ich sagen, ja, das finde ich interessant. Vor allem, ich sehe, die haben über 20 Jahre lang relativ konstant über 3 Krisen hinweg im Prinzip Mehrwert für die Aktionäre generiert. Das ist eine Säule, nach der ich inzwischen investiere. Und eine zweite ist eine personenorientierte. Das heißt, die geht danach, was auch das Management betrifft. Weil häufig es so ist, dass das Management, ein guter CEO, schafft es, richtige Weichen zu stellen. Und einer dieser Fälle ist zum Beispiel eine Nestle. Wenn wir da anschauen, der CEO kam von Fresenius. Fresenius ist nach seinem Abgang nicht wirklich gut gelaufen. Nestle habe ich 2016, glaube ich, gekauft und habe sie seitdem. Und wenn man sieht, wie sich seitdem Nestle unter seiner Ägide jetzt entwickelt hat, ist das klasse. Ein anderes Beispiel, was ich selbst nicht habe, aber was in die Kategorie fällt, ist zum Beispiel der Kasper Rorstedt, der vorher bei Henkel war. In seiner Zeit, als er bei Henkel war, ist Henkel sehr gut gelaufen. Dann ist er zu Adidas gewechselt. Seitdem läuft es bei Adidas sehr gut. Und zu diesen werden es zum Beispiel einer, der im Moment noch ein bisschen hängt, wo ich aber noch guter Dinge bin, dass es dreht, ist die General Electric. Dort habe ich eine kleine Position drin, weil es durchaus passt zur anderen Strategie nicht dazu. Nämlich, also im Prinzip, dass sie langfristig Mehrwert generieren. Da haben sie die letzten Jahre einige Fehler gemacht. Aber der CEO, der jetzt bei General Electric ist, war der frühere Danaher Vorstand und Larry Culp. Der hat zu seiner Zeit bei Danaher über 10, 15 Jahre wahnsinnig Mehrwert für die Aktionäre geschaffen. Und schade, dass Corona jetzt dazwischen gekommen ist. Also bis Ausbruch der Corona-Krise hat General Electric sich wieder deutlich besser entwickelt. Er hat wahnsinnig viel geändert im Konzern. Er hat vor allem den Punkt Cashflow in den Griff bekommen. Und da zeigt sich eben, also dass eine richtige Person die richtige strategische Entscheidung an der Spitze trifft, in so einem Konzern schon viel machen kann. Corona hat GE jetzt wieder deutlich zurückgeworfen, Allerdings die letzten Wochen, also ich glaube an das, was Larry Kalb macht. Er hat da, ja, er hat es vorher bewiesen und ich glaube auch, dass er da durchaus, wenn nicht die gesamte Lage jetzt, also weiter sich verschlimmern sollte, dass er da durchaus Chancen hat, General Electric wieder auf Vordermann zu bringen.
Wenn du auch bei einer deiner Strategien sehr stark auf Personen schaust, wie ist es denn beispielsweise mit einem zum Beispiel Elon Musk? Bist du auch in Tesla investiert?
Ich bin in Tesla investiert. Ich habe, es war ganz witzig, nämlich das passt noch zum anderen Ansatz, den ich ganz gern nutze. Mhm. Es war im Frühjahr 2017 habe ich Tesla gekauft. Damals sind wir auf dem Münchner Börsentag mit einigen Freunden gewesen. Und da waren wir am Ende aus den Facebook-Gruppen, kennt man sich, wir waren 15, 20 Leute. Und da war eine heftige Diskussion eben zu Tesla und auch die meisten, ja, hast einen Vogel, das, der Laden passt nicht, die Bilanzierung und so weiter. Und das ist ein Träumer und so weiter. Und das Zweite ist, ich hatte damals die Biografie von Musk als Hörbuch gehört. Und das hat mich fasziniert. Also dieser Typ ist, ja, er ist Freak. Und das verstehen viele, glaube ich, nicht. Er ist ein absoluter Freak. Was er macht, der wirtschaftliche Erfolg ist, glaube ich, noch nicht mal so das Erste. Er hat eine Mission. Und diese Mission will er durchziehen. Er hat viele Ideen und hat eine Fähigkeit, die man, glaube ich, bei sehr wenigen Leuten findet. Und zwar, dass er wirklich, ja, während wir, also unsere Industrie tickt sehr stark danach nach einer graduellen Veränderung. Also wenn wir ein Auto von 4,8 Liter Verbrauch auf 4,7 runterbringen und im nächsten Jahr auf 4,6, dann ist das ein Riesenerfolg. Und Tesla denkt, oder Elon Musk denkt im Prinzip komplett anders, nämlich warum braucht ein Auto überhaupt Sprit, können wir nicht einen anderen Antrieb machen. Und dasselbe denkt er bei dem Tunnel, also bei diesem Hyperloop-Geschichte, dasselbe hat er bei SpaceX gedacht, wo er im Prinzip gesagt hat, Moment mal, warum muss eine Rakete immer Schrott sein, sondern wir können die ja auch wieder landen lassen. Und er hat einfach da Vorstellungen. Und ja, er denkt von einem Punkt weg, was er haben möchte, auch wenn es noch keinen Weg dorthin gibt. Aber in den meisten Fällen findet er einen Weg dorthin. Und das hat mich damals echt begeistert, als ich die Biografie gehört habe. Ich habe mir nicht allzu viele, weil es ja durchaus spekulativ war, aber ich habe mir damals einige zugelegt, habe jetzt vor einiger Zeit mit 1390 habe ich jeweils ein Viertel der Position mal abgegeben. Die andere Hälfte liegt noch da. Jetzt, wenn der Split kommt, wird das Ganze nochmal sich ein bisschen beschleunigen. Und dann schauen wir mal, ob die drin bleibt oder ob die irgendwann mal weichen muss. Aber einen kleinen Rest werde ich, glaube ich, immer lassen, weil, also, wie gesagt, die Person fasziniert mich und es ist großartig, was er leistet. Und ja, auch wir in Deutschland dürfen wir mit der Fabrik in Brandenburg dann ein bisschen was davon abkriegen. Zumindest über die Beschäftigung und über das, was an Steuergeldern dann vielleicht hier bleibt.
Okay. Ja, dann kurz zusammengefasst, dann hast du im Prinzip eine Strategie, die auf den Mehrwert der Aktionäre schaut, eine Strategie, die auf den Mehrwert aus dem Personellen bringt. Das heißt, dass der CEO oder der Vorstand entsprechend gut ist. Und dann als dritten Punkt, habe ich jetzt noch rausgehört, setzt du auch so ein bisschen auf die Dividendenstrategie?
Ja, durchaus hin und wieder ein bisschen Dividenden, also eher Dividendenwachstum ist eigentlich das, weil eine hohe Dividende mag ich nicht, weil das ist eigentlich meistens ein Zeichen, dass was faul ist. Also übermäßig, wenn es mal 4, 5%, 6% was ist, dann muss man ganz, ganz groß nachfragen, was ist da der Grund. Was ich eigentlich noch ganz gern mag, ich bewege mich mit dem, ich sag mal, 20, 25% vom Portfolio in Bereichen, was für institutionelle Anleger eigentlich komplett uninteressant ist. Weil ich habe gemerkt, dass man in den letzten Jahren durch eigene Recherche wahnsinnig viel Mehrwert generieren kann in einem Bereich, wo kein Institutioneller hingeht. Und ein Beispiel ist da die Anleihe von Procon. Die habe ich 2017 gekauft muss man vielleicht dazu wissen, Procon war ja eine Betrugsgeschichte, also diese Genussscheine, die platziert worden sind, also insgesamt sind für 1,5 Milliarden Euro Genussscheine platziert worden, aber es ist relativ viel Geld, was eingesammelt worden ist, fürs Vermarkten dieser Genussscheine draufgegangen. Daraufhin ging das Ganze in Insolvenz. Und der Insolvenzverwalter war ein sehr cleverer Mann, der ist hergegangen und hat das Ganze in zwei Teile geteilt. Er hat gesagt, ein Drittel für 500 Millionen machen wir Anleihen, weil die Windkrafträder, die Procon macht, sind ja gebaut worden. Wir nehmen diese Windkrafträder und die Einspeisevergütung als Sicherheit für Anleihen. Diese Anleihen hat er so hoch überbesichert, dass auf jeden Fall das Geld am Ende der Laufzeit 2030 zurückgezahlt wird. Und die Rückzahlung erfolgt gleichzeitig jährlich. Und zwar immer dann, wenn die Cashflows aus den jeweiligen Einspeisevergütungen, aus den staatlichen Einspeisevergütungen kommen. Und das Zweite war, er hat eine Genossenschaft gegründet. Die Leute haben dann Genossenschaftsanteile bekommen. Jetzt ist was ganz Kurioses passiert. 2016 ist diese Neustrukturierung passiert. Und der Insolvenzverwalter wollte eigentlich jedem die Anleihen ins Depot buchen. Aber ein Drittel der Anleger hat gesagt, nee, so ein kapitalistisches Instrument wie Anleihen, das wollen wir nicht haben. Wir sind jetzt einmal mit den Genussscheinen auf die Schnauze gefallen. Wir möchten gern Cash haben. Wir möchten dieses Kapitel beenden. Daraufhin hat er gesagt, okay, bekommt ihr. Aber ihr müsst mir ein Jahr Zeit geben, dass ich diese Anleihen am Markt platziere. Und ihr bekommt dann den Platzierungserlös abzüglich Gebühren nach einem Jahr ausgezahlt. Also es hat 150 Millionen ausgemacht. Du kannst dir jetzt ausdenken, wenn eine Anleihe, zwei Drittel der Anleger ins Depot gebucht wird und sie wissen, dass dort ein Insolvenzverwalter steht, der noch 150 Millionen in den nächsten 12 Monaten platzieren muss. Das erste war, ich glaube, der erste Kurs 98, 95, 92, 89. Das heißt also, es ist im Minutentakt verkauft worden. Und der Insolvenzverwalter hat keine Käufer gefunden. Nach einem Jahr bei 67,5% hat er dann, glaube ich, einen Käufer gefunden. Das hat eine Rendite von 12,5% gemacht für eine Anleihe, die eigentlich komplett sicher ist. Wenn man sich den Prospekt, ich habe mir lange den Prospekt durchgearbeitet, ich habe nach Fallstricken gesucht, aber das Ding ist mit den Windkrafträdern besichert, die Windkrafträder sind versichert, der Staat zahlt die Einspeisevergütung, es ist so kalkuliert, dass selbst wenn es relativ windstill ist, wenn wir schlechte Windjahre haben, deutlich genügend Geld reinkommt, um die Anleihen zu bedienen. Es ist eigentlich eine sehr solide Sache gewesen, aber er hat schlichtweg keinen Käufer gefunden, weil in dieses Ding kein institutioneller Anleger reingeht, weil im Prinzip er 15.000 Kleinanleger gegenüberstehen hat. Er kriegt nie eine große Order schnell ausgeführt. Und so war es dann, dass nachdem dieses Ding platziert worden ist, war der Druck aus der Anleihe raus. Und es kam ein zweiter Faktor dazu. Die ganzen Online-Portale haben die Renditen falsch angegeben, weil im Prinzip in keinem Online-Portal vorgesehen ist, dass es vorzeitige Tilgungen gibt. Sondern es sind immer nur die Formeln, die hinterlegt sind, sind für Anleihen, die endfällig sind. Das heißt, die effektive Rendite war eigentlich noch ein ganzes Stück höher als das, was die Webseiten angezeigt haben. Und das sind dann Geschichten, war ich mir sicher, da habe ich eine relativ gute Position dann gemacht, kriege inzwischen jedes Jahr im Juni kommt dann eine fette Rückzahlung. Und ja, ähnlicher Fall, offene Immobilienfonds in Abwicklung. Das war eine Geschichte aus der Finanzkrise 2007, 2008. Damals haben viele institutionelle Anleger und auch private eine Alternative für Zinsanlagen, für kurzfristige Zinsgelder gesucht und sind damals in Immobilienfonds rein. Die Immobilienfonds konnten wir damals noch quasi täglich verkaufen. Und dadurch, dass über Gutachter quasi jeden Monat oder ja, ich glaube jeden Monat, die Kurse angepasst worden sind, war das Geld dort drin auch ja, fast mit einer Festzinsanlage versehen, die mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, aber eigentlich man hat jeden Monat eine Immobilie neu bewertet, die ist ein bisschen hoch bewertet worden und dann ist der Kurs leicht gestiegen. Und 2008 ist das jetzt passiert, dass jeder plötzlich in der Krise Geld wollte. Und damit sind alle durch das Nadelöhr wollten raus. Jeder wollte seine offenen Immofonds in Geld machen. Und da hatten wir natürlich eine enorme Fristentransformation. Das heißt, wir haben einerseits die Anleger, die wahnsinnig viele Milliarden reingesteckt haben, die sofort Cash wollen Und auf der anderen Seite haben wir Immobilien, was der Name schon sagt, was Immobiles ist, was für Jahre gebunden war und was man nicht mal so über Nacht verkaufen kann. Und diese offenen Immofonds hatten eigentlich so um die 5% Cash-Reserve. Nur wenn nach ein paar Wochen 20-25% der Investorengelder abgezogen werden, dann sind die geschlossen worden. Erstmals für ein paar Wochen, dann am Ende für maximal 2 Jahre, haben die Anleger ihr Geld nicht bekommen, sondern haben im Prinzip warten müssen, bis die Fondsgesellschaft die Immobilien liquidiert. Und dort hat sich in der Zeit in Hamburg ein Zweitmarkt etabliert. Das heißt, die Immobilienfonds waren auf Fondshandelsebene geschlossen. Allerdings an der Börse sind sie gehandelt worden. Und zwar nicht mehr zum Net Asset Value, also nicht mehr zum Buchwert, sondern zu dem, was Käufer und Verkäufer sich darauf geeinigt haben.
Ah, okay.
Dort gab es dann zu Kursen von ja um die 50% vom inneren Wert, also vom Net Asset Value, Immobilienanteile, weil einfach die Leute dringend Cash wollten. Und das war zum Beispiel eine Geschichte, wo ich heute noch einige auch habe. Die habe ich damals sukzessive eben gekauft. Also offene Immobilienfondsanteile, wo dann klar war, nachdem nach 2 Jahren immer noch sehr hoher Bedarf an oder sehr hoher Cashbedarf da war und der nicht nachgekommen werden, dem nicht nachgekommen worden ist, dann hat die BaFin eben angeordnet, dass diese Fonds aufgelöst werden müssen. Und die befinden sich jetzt noch im Auflösungsprozess. Und da gibt es jedes halbe Jahr eine Kapitalrückzahlung. Und im Prinzip der Wert nähert sich immer mehr. Inzwischen haben sie alle eigentlich nur noch Cash und Rückstellungen drin. Und der Wert nähert sich dann immer mehr quasi an den Nominalwert an, ja. Und das sind einfach Sachen, die sind für professionelle Anleger teilweise gar nicht zugänglich, weil sie nicht dürfen, weil es ihren Zielmarktkriterien und diesen ganzen Geschichten nicht entspricht und weil es einfach vom Gesamtvolumen, was in diesen Sachen gespielt wird, einfach zu klein ist teilweise, damit sich Profis da drin eben bewegen. Und da kann man mit einer intensiven eigenen Recherche relativ gut gute Sachen aussuchen und im Prinzip gute Investmentchancen finden. Alles, was halt mal so unterhalb der Durchflughöhe von Institutionellen ist.
Wo findet man genau solche Sachen?
Ja, indem man sich zum Beispiel auch auf Facebook in den diversen Communities mit den Leuten austauscht. Dort gibt es häufiger mal, also jenseits der Standardgeschichten jetzt Apple, Amazon und Co., durchaus ganz interessante Hinweise oder Diskussionen. Und ja, in den letzten Jahren gerade, da finde ich, Facebook hat da relativ viel dazu beigetragen, dass sich unter vielen Investoren oder dass auch sich Freundschaften gebildet haben. Und ich habe ja auch die letzten Jahre zum Beispiel das Privatanlegerforum zusammen mit dem Jonathan Neuscheller organisiert. Dort war es so, dass wir ein paar hundert Leute getroffen haben. Wir waren dann eine Woche quer durch Deutschland unterwegs, wo sich Unternehmen präsentiert haben. Und da waren dann zwischen, ich sag mal, 80 und 200, 250 Leute da aus den diversen Communities. Und man hat nachdem, dass sich die Firma präsentiert hat, sind wir noch ein paar Stunden zusammengesessen. Da hat man sehr viele interessante Kontakte geknüpft, hat einfach Sachen erzählt, hat Sachen Fragen bekommen, hat da Hinweise, dort Hinweise bekommen. Also das ist einfach, indem man sich mit der Materie beschäftigt. Manchmal stößt man auch aus Zufall einfach auf so eine Geschichte. Das sind verschiedenste Wege, wo man da rankommt. Und dann muss man halt nachbohren. Und ich sage halt mal, es sieht auch so aus, dass man dann 10-mal nachbohrt und 9-mal halt irgendwo auf den Punkt stößt, okay, war nichts, ja. Aber das 10. Mal findet man halt wieder was, wo wirklich was dahinter steckt, ja.
Sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Und dann setzt du da auch wirklich deine Energie rein und recherchierst und schaust dir Prospekte an oder schaust dir teilweise, weiß ich nicht, irgendwelche Unterlagen an, die dir dann zur Verfügung stehen und so weiter und so fort.
Ja, und auch Recherche im Netz. Ich meine, ich habe ja bei Börse Online als Journalist und dort auch als investigativer Journalist eine Zeit lang gearbeitet. Ich habe eine Zeit lang den grauen Kapitalmarkt dort betreut.
Ah, okay.
Und da war es zum Beispiel auch gang und gäbe, damals noch auf Papier, dass man ins Handelsregister marschiert ist, sich die Ordner hat rausgeben lassen und einfach mal durchgeschaut hat, welche Unterlagen drin sind. War eine wunderschöne Quelle damals für sehr viele Geschichten, gerade am neuen Markt, wenn man gesehen hat, wo was faul ist, weil die haben sehr viele Unterlagen eingereicht, die sie gar nicht hätten einreichen müssen. Und heute online mit Googlen, mit entsprechenden Suchen findet man sehr viele Dokumente und auch andere Geschichten bei kleinen Werten. jetzt, ja, ein Beispiel, war Guillemot heißt das, ist ein französischer Hersteller, vielleicht kennen einige Thrustmaster, das ist ein Hersteller von Lenkrädern für die PlayStation. Mhm. Ich bin seit Jahren bei Endor mit dabei, habe hin und wieder mal investiert und kenne die Jungs schon seit 20 Jahren. Und Endor macht das Wettbewerbsprodukt Fanatec im High-End-Bereich und Thrustmaster ist eher so zweite Liga, sag ich mal. Und Endor hat im April bombastische Zahlen gemeldet. Die haben Anfang April eine Ad-hoc rausgebracht, dass sie, ich glaube, 92% Umsatzanstieg im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr haben. Und da war es so, dass Endor den Umsatzanstieg, haben sie geschrieben, in den letzten zwei Wochen des Quartals erzielt haben. Also vorher waren sie flat zum Vorjahr und dann in zwei Wochen haben sie die 92% plus erzielt. Also, weil sich jeder im Lockdown natürlich so ein Lenkrad gekauft hat, um mit zu zocken.
Ah, okay.
Und ja, diese Geschichte auf Thrustmaster übertragen, wenn Endor so prompt und verkauft ist, was ist mit Thrustmaster los? Und ja, am Ende ist Thrustmaster von 2 auf knapp 5 Euro dann gestiegen auch. Ich habe leider viel zu früh verkauft, aber gut, das ist eine andere Geschichte. Aber, also ich meine, man kann bei kleinen Werten, wenn man die Branche kennt, wenn man die Unternehmen eine Weile beobachtet, von einem auf den anderen sehen, wie läuft die Branche, wie geht's dort. Oder es gibt so kleine Anstöße, Denkanstöße mal als Idee. Es gibt Leute, die werten aus bei den Bergbahnen oder bei anderen Attraktionen, die eine Kamera am Eingang haben. Die werten aus, wie viele Leute das dort reingehen und prognostizieren darüber im Prinzip die Besucherzahlen. Haben wir früher im Prinzip zu Börse-Online-Zeiten war das, wir hatten jeden Monat korrekt die Orderzahlen von Comdirect prognostiziert. Es war damals ganz einfach, man musste nämlich nur die erste Order oder die letzte Order im Monat erwischen. Die waren einfach total durchnummeriert. Und irgendwann hat man den Dreh halt raus, dass man einfach selbst eine Order zum Monatsende aufgibt. Und dann schaut, wie viele Orders das seit Monatsanfang gelaufen sind. Und dann hat man eigentlich vor allen anderen gewusst, wie die Orderzahlen und damit die Umsätze quasi sind. Also es gibt heute gerade dank dem Netz, ein kleiner Tipp vielleicht dort, Google Trends ist ein super Tool, wo man sieht, welche Produkte sind gesucht, welche Begriffe sind gesucht. Einfach mal beobachten und dann sieht man relativ schnell, gerade wenn schnelle Veränderungen in den Märkten sind, wie jetzt zum Beispiel bei Corona, wo sich einfach Trends, die für Jahrzehnte oder für Jahre gegolten haben, innerhalb von Wochen ändern, welche Begriffe gesucht werden und welche Ideen oder was die Leute umtreibt, was sie machen. Und das ist eine wahnsinnig gute Quelle, um auf Ideen zu kommen, wo sich was tun könnte, wo man mal nachschaut. Ja. Und das sind alles Geschichten, die sind unterhalb dessen, was im Prinzip professionelle Anleger machen. Professionelle Anleger nutzen diese Tools auch, aber für größere Werte. Aber bei den kleinen Werten, ich sag mal, alles, was man bis 100, 200 Millionen Market Cap hat, sind die wenigsten professionellen Anleger unterwegs. Und da kann jemand, auch wenn jemand zum Beispiel in der Branche tätig ist, ein gewisses Spezial-Know-how hat, ein bisschen kreativ ist und ja, es braucht auch, ich sag mal, ein paar Jahre Börsenerfahrung. Das ist jetzt nichts, was jemand, der im Frühjahr das erste Mal eingestiegen ist, gleich ausprobieren sollte, ja. Aber das sind Geschichten, da bietet das Internet heute wahnsinnig viele Möglichkeiten, einfach, ja, mit kreativen Ideen zu schauen, wo geht was ab.
Definitiv. Ja, jetzt, das hört sich für mich jetzt super, super spannend an. Und du setzt ja da auf viele verschiedene Arten von Strategien, um, ja, ich sag mal, Investmentideen zu finden. Und jetzt stellt sich für mich die Frage, wie viel Zeit wendest du denn täglich oder wöchentlich auf, um genau solche Investmentideen auszumachen, beziehungsweise um dein Portfolio, sag ich mal, im Griff zu behalten?
Ja, das ist eigentlich komplett unterschiedlich, weil es hängt einfach davon ab, was ich an anderen Sachen mache. Es gibt Phasen, wo ich mit meinen historischen Wertverbänden im Prinzip wahnsinnig beschäftigt bin, weil ich einen Auktionskatalog vorzubereiten habe oder es die Auktion abzuwickeln gibt. Und wir machen alle 8 Monate die Auktion. Und da gibt es aber auch zwischendrin einfach Phasen, wo es dann ja einfach mal ruhiger läuft, wo man sich einfach wieder intensiver um solche Sachen kümmern kann. Ja, also das ist, ich das in eine Stundenzahl zu fassen, ist schwierig. Und vor allem auch ist immer die Frage, ja, wenn man sich mit Freunden trifft oder was und solche Sachen austauscht oder ja, was ist Arbeit daran oder was ist, wenn man durchs Netz surft und irgendwas was merkt, was feststellt. Was ist da jetzt Recherche, gezielte Recherche? Manche Sachen stellt man halt einfach auch so fest. Das Witzige ist, Thrustmaster zum Beispiel auf den Gedanken, neben der Endor ad hoc, dass es Thrustmaster überhaupt als börsennotiertes Ding gibt, bin ich eigentlich gekommen, indem mir ein Freund im WhatsApp-Status stolz seine neue Thrustmaster-Geschichte gezeigt hat. Ich habe das Ding gesehen und habe gesagt, Moment mal, ist der Laden börsennotiert? Wenn der jetzt schon anfängt, sich eine zu kaufen, dann habe ich eben gegoogelt und habe herausgefunden, okay, Thrustmaster gehört zu Guillemot, ist ein französischer Konzern, der auch, wo die Gründer von Guillemot sind auch bei Ubisoft mit dabei. Und so kommt man dann langsam dahinter und findet Sachen einfach raus. Also das ist nicht immer ein gezieltes Suchen, es ist manchmal auch nur einfach offen durch die Welt gehen und Sachen beobachten jetzt. Ja. Mhm.
Definitiv auch ein ganz, ganz wichtiger Rat. Also ich habe damals, als ich noch in Einzelaktien investiert habe, mittlerweile bin ich davon aus, einfach aus Zeitgründen, wegen Business und Family und Co., davon weggegangen. Aber früher war es ja bei mir tatsächlich auch so, dass ich meine Investmentideen wirklich durch einfach über den Tellerrand schauen gefunden habe. Zum Beispiel bei Facebook war für mich so ein Klassiker, in denen habe ich, da halte ich heute noch eine große Position bei mir im Depot und da halte ich auch daran fest. Da war es einfach so, ich habe selber unfassbar viel aus Facebook gezogen, habe es täglich genutzt und kannte, glaube ich, in meinem Bekanntenkreis niemanden, dem es groß anders ging. Ja? Also auf Facebook waren eigentlich alle aus meinem Freundeskreis unterwegs und da wusste ich, dass da ist irgendwo Musik drin und da habe ich mir Facebook näher angeschaut und habe gemerkt, dass die noch einen Ticken mehr machen, außer die Plattform selbst und natürlich der Mark Zuckerberg auch nochmal eine Person ist, wo man sagt, wie du auch so schön gesagt hast, da investiert man dann auch gerne in so eine Person und von dem bin ich auch sehr überzeugt, muss ich dazu sagen.
Ja, also ich glaube, das ganz Wichtige ist, sich und Freunde und andere beobachten, offen durchs Leben gehen, auch gerade bei den Kindern, bei den Freunden von Kindern beobachten, welche Produkte sind hip, welche Apps nutzen die, was ist angesagt und so weiter. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Das ist, jeder hat in seinem Leben da andere Möglichkeiten, wo er was findet. Man muss einfach nur offen sein und man muss, wenn man eine gewisse Zeit investiert, einfach auch ein Gefühl haben, hey, das kann es auch als Aktie geben. Das kann, weil gerade in Deutschland ist es ja häufig so, dass eben diese Firmen dann irgendwo in einem Großkonzern drin sind oder so, dass man gar nicht findet, wo es. Aber es gibt häufig einfach, es lohnt sich nachzuschauen, wer macht das Ganze. Fand ich zum Beispiel ganz witzig, wir haben uns jetzt einen SodaStream zugelegt und dann war für mich der erste Punkt, sag ich, ey, Produkt finde ich cool, finde ich eine zukunftsträchtige Idee. Und dann habe ich natürlich gleich mal in Wikipedia geschaut, Moment mal, wem gehört SodaStream? Stellt sich raus, dass das Ganze zu Pepsi gehört. Ja, klar, macht keinen Sinn, Pepsi deshalb zu kaufen, weil man SodaStream jetzt cool findet. Aber es hätte ja sein können, dass das noch eine eigenständige Firma irgendwas ist, wo man investieren kann.
Klar.
Also von daher, da finden sich dann doch durchaus ein oder andere Mal Gelegenheiten, gerade im IT-Bereich bei den Produkten, wo vieles aus USA kommt und wo es dann halt wieder viel üblicher ist, dass man eine börsennotierte Gesellschaft hat.
Mhm, richtig. Jetzt würde mich natürlich noch eine Sache interessieren, da haben wir jetzt nur, ich sag mal so, das unter dem Radar so ein bisschen mitlaufen lassen. Du investierst vermutlich sehr stark börsenlastig. Lass uns mal ganz kurz einen Blick auf dein Gesamtportfolio werfen. Wie sieht das, kriegst du da so einen per dicken Daumen hin, wie viel in welchen Bereichen steckt?
Ich sag mal, was ich zum Beispiel nicht, wir besitzen unser eigenes Haus hier, ein Reihenhaus in der Nähe von München. Von daher ist für mich im Prinzip ein weiteres Immobilieninvestment, kommt für mich nicht in Frage. Ich besitze natürlich meine eigene Firma. Das ist natürlich, kommt auch noch dazu. Aber ansonsten habe ich das Geld sehr börsenlastig investiert. Ich habe ein klein bisschen noch in Edelmetalle. Bei den Börsengeschichten habe ich ja so 10, 12, 14%, was ich in ETFs habe. Kommt einerseits daher, dass ich die vor 2008 gekauft habe wegen der Steuerfreiheit und zum anderen im Prinzip auch für mich und meine Frau eine Altersvorsorge auf ETF-Basis auf Rürup noch laufen habe. Also bei FAIR, die haben relativ günstige Konditionen und ich kann das Ganze selbst managen, kann bestimmen, wie viel Geld das reinkommt. Da lege ich zum Beispiel in ETFs dann auch an. Und ich habe auch ein paar Geschichten. Ja, neben meiner eigenen Firma sind es nochmal so knappe 7-8% vom Depotvolumen, was ich außerbörslich investiere, was bei Freunden, wo ich mich an den Firmen beteiligt habe, wo ich weiß, wer die Leute sind, die das Ganze machen und wo ich einfach eine private Firmenbeteiligung quasi dran habe, ja. Und ein bisschen Edelmetall. Und natürlich, was dazu kommt noch, sind Sammlungsgegenstände. Ich habe selbst eine eigene Sammlung historischer Wertpapiere, also vor allem aus meiner Heimatregion Unterfranken. Und das ist für mich eigentlich interessant, weil das einfach ja Wirtschaftsgeschichte zum Anfassen ist. Ist Frage immer, ob es Konsum oder ob es Investment ist. Es ist eine gewisse Sache, die über lange Zeit wertstabil und auch wertsteigernd sein kann. Also gerade bei historischen Wertpapieren aus China oder Russland oder auch die moderneren Geschichten haben wir gesehen, dass es in den letzten Jahren deutliche Wertsteigerungen gab. Und ja, oder ist es Konsum, weil man sich einfach aus Spaß jetzt irgendwo gönnt, also nicht unter Rendite-Aspekt, sondern einfach, weil man einfach einen Bezug zu den Firmen hat oder weil man sich für die Geschichte hinter den Firmen einfach interessiert, ja.
Ja, historische Wertpapiere, auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Eigentlich wollte ich mich ja heute im Interview auch ein bisschen darüber mit dir austauschen, aber aufgrund der fortgeschrittenen Zeit würde ich dich jetzt an der Stelle im Interview einfach mal fragen, ob du Lust nochmal auf eine zweite Folge hast, wo wir das Thema historische Wertpapiere nochmal durchleuchten. Wie sieht's aus?
Können wir liebend gern machen, ja. Jederzeit.
Weil dann würde ich dieses Thema tatsächlich nochmal kurz überspringen und würde gerne noch auf zwei andere Themen zu sprechen kommen. Und zwar, jetzt hast du ja schon so schön erzählt, dass du, ja, was deine ersten drei Fehler beim Investieren an der Börse waren. Wenn du jetzt so, ja, eigentlich auf ordentlich Fachwissen und ordentlich Börsenerfahrung zurückblickst, was war denn, wenn du jetzt so auf deine ganzen Investitionen auch zurückblickst, was war denn so dein größter Fehler, den du begangen hast, was das Thema Investieren angeht?
Ja, der größte Fehler, der sich eigentlich ist wirklich das, zu spekulativ zu investieren. Das war am Anfang eigentlich die Geschichte und ich hatte es, ja, wann eigentlich noch einmal 1999 so richtig, das werde ich nie vergessen. Damals waren Cybermind und Cybernet, das waren zwei Internet-Klitschen, sage ich mal, im Umfeld von Holger Timm, der jetzt beim Berliner Effekten da auch mit dabei ist. Und das werde ich nie vergessen, dass der während einer Redaktionssitzung bei Börse Online, also da hat das Investment in Cybermind, war es, glaube ich, mal so einen gebrauchten Kleinwagen geschwankt. Und da habe ich gesagt, okay, das war vielleicht doch ein bisschen sehr viel und ein bisschen spekulativ, was man da drin unterwegs war, ja. Also das ist eigentlich das, aber das findet man, glaube ich, mit der Zeit und man braucht es vielleicht auch am Anfang mal wirklich, dass man einfach mal unruhig schläft, weil man zu viel Volatilität in einem im Depot hat oder in einer Position hat, weil man einfach mal zu viel investiert hat. Man muss diese Grenze irgendwo finden, ab der man sich quasi nicht mehr wohlfühlt, ja. Und das war damals definitiv erreicht. Das war für mich eine Lehre, genauso wie einfach die am Anfang die Geschichten. Also da muss ich wirklich sagen, und das finde ich ganz interessant, wenn ich eben jetzt auch viel in den Facebook-Gruppen unterwegs bin, es sind sehr viele Leute dort, die wirklich mit einer extrem spekulativen Einstellung rangehen und für die einfach Kursgewinne von 6, 7, 8% im Jahr nicht genug sind, sondern die es mit der Brechstange wissen wollen, die dann deshalb, dann fangen sie eben auch an, in den Pleitewerten zu zocken, wie in der Steinhoff oder in der Vapiano oder in der Air Berlin und oder jetzt in der Wirecard, ja. Das ist dann wird versucht, ja, da kann ich ja mein Geld schnell verdoppeln, ja, oder in anderen Penny Stocks, in NetSense und wie sie alle heißen, ja.
Und leider kommt dann meistens was anderes bei raus, als man erwarten würde.
Ja, ist im Übrigen auch, muss ich eine ganz einfache Sache mal vor Augen führen. Die Endstation beim Pleitewert ist in der Regel die Null. Und heute ist noch ein Wert da. Das heißt, rein statistisch gesehen ist der Erwartungswert dieser Spekulation negativ. Weil es im Prinzip, jetzt wird Geld reingebuttert und am Ende ist alles null. Erwartungswert ist null de facto, ja. Und warum glauben die Leute dann, dass sie im Prinzip gerade besser sind? Also sie spekulieren gegen die Wahrscheinlichkeit. Und dann reichen nicht nur 50,1% oder 51% richtig zu sein, sondern im Prinzip bei den Trades braucht es dann 60-70% richtig zu sein, ja, um nachhaltig Geld damit zu verdienen. Und das werden sie einfach nicht erreichen. Und wenn man das einmal verstanden hat, das Ziel ist null. Also das Ding wird auf null gehen. Und früher oder später. Und irgendwann wird es halt delistet, dann ist es weg, ja. Und wenn das eigentlich klar ist, dann ist es einfacher, der Versuchung zu widerstehen, das Ganze doch mal versuchen zu wollen. Ja, weil die meisten wollen, es ist eine gewisse Neugier auch dabei, weil die sehen, oh, heute war sie 1,80, gestern war sie 2,20, vorgestern war sie 1,70, cool. 1,80 rein, 2,20 raus und solche Geschichten. Und irgendwann merken sie, jetzt ist sie von 2,20 doch auf 5 Euro gestiegen, auf 6 Euro. Und dann versuchen sie nochmal reinzugehen und dann plötzlich fällt das Ding und es funktioniert nicht. Es wird am Ende, ist das Ziel, wo die Aktie hingeht, ist null. Und in der Zeit wird im Prinzip kein Mehrwert geschaffen, ja, sondern es wird Wert vernichtet. Und ja, die Anleger, die in Summe alle dort investiert sind, für die wird alle dieser Wert vernichtet. Und wenn das einem einmal klar ist, dann ist es einfacher, dieser Versuchung zu widerstehen.
Oder gleich Lotto zu spielen, weil vielleicht sind da die Chancen dann oft auch höher.
Die Chancen beim Lotto spielen sind wahrscheinlich wirklich höher als bei Pleitewerten zu zocken, ja.
Okay, dann lass uns aber nochmal kurz das Blatt einmal umdrehen. Was war der größte Erfolg beim Investieren?
Ja, gut, es sind mehrere Sachen, die eigentlich schon recht früh recht gut gelaufen sind. Ich hatte meine ersten beiden Ten-Backer in der Zeiten 99, 2000. Das erste war die Aktie von New York Broker selbst. Die sind nämlich 1995, glaube ich, in USA an die Börse gegangen. Und die habe ich mir damals gekauft. Und da hatte ich einfach gesehen, wie der Laden wächst. Und ich habe gesehen, wenn der Laden das Marketing einstellen würde, hätte er ein KGV von 1. Und das Witzige war, ich glaube, 1995 oder 1996 im Geschäftsbericht von New York Broker hieß es, wir sind stolz, alle unsere Aktionäre persönlich zu kennen. Also sprich, alle Aktien waren im Kundenbestand. Und wenn Kunden verkaufen wollten, dann wurde wieder ein Kunde gesucht, der kauft. Und ich war eine lange Zeit dann der Aufnehmende war, der gesagt hat, na, gib mir sie mal, ich nehme sie. Und 1998 hat dann ein gewisser Andy Bayer angefangen, als erstes Studien über die ganzen Makleraktien zu bringen. Im Zuge der ganzen beginnenden neuen Marktgeschichte waren die Makleraktien wegen den Börsengängen und wegen dem Börsenhandel und allem plötzlich interessant. Und der erste war Ballmeier und Schulz. Die gingen da richtig ab. Und so hat er eine Studie nach der anderen gebracht. Und damals kam irgendwann die Studie von New York Broker und dann ist das Ding gelaufen. Und ja, am Ende waren es über 1000%, was ich damit gemacht habe. Und das Zweite, was damals noch war, das war eine Icon Media Lab. Das war eine schwedische Webagentur. Das war zu neuer Marktzeiten. Das war auch, glaube ich, also eines der Geschichten, die ich am längsten am neuen Markt durchgehalten habe. Und zwar die habe ich gekauft damals, weil Peter Kabel, der war der Chef von Kabel Nu Media. Und Kabel Nu Media wollte mit Icon Media Lab fusionieren. Und Peter Kabel hat dann mal irgendwann erzählt, wo er eigentlich sein eigenes Unternehmen vorstellen sollte, hat er ewig nur geschwärmt, wie cool Icon Media Lab ist. Und dann haben wir bei Freunden uns die angeschaut. Und damals war es eben so, die amerikanischen Webagenturen waren exorbitant hoch bewertet. Die am neuen Markt waren nicht ganz so hoch wie die Amerikaner, aber immer noch hoch. Und die schwedischen, da scheint noch niemand was von New Economy mitbekommen zu haben. Die waren, also ich sage jetzt mal, mit einem Zehntel von dem bewertet, was die Amerikaner bewertet waren. Und da habe ich dann im Prinzip damals die Icon Media Lab gekauft und die habe ich dann genau auch ein Jahr und einen Tag gehalten. da war es dann zum Schluss, hat man jeden Tag gezählt, bis die Steuerfreiheit damals da war.
Ah, okay.
Und hat den Gewinn dann ein verzehnfacher steuerfrei mitgenommen. Das war dann doch ganz nette Geschichten.
Das ja. glaube ich dir sofort.
Was da vielleicht in dem Zusammenhang noch interessant war, ich war zu früh am neuen Markt raus. Also Icon Media Lab war Ende Januar 2000. Das war so ziemlich die letzte Position, was ich verkauft habe und habe damals sehr viel Cash gehalten. Bin dann zwar wieder rein im Herbst irgendwann, aber den eigentlichen Crash am Anfang hatte ich damals unbeschadet überstanden, weil ich auf einer Auktion für historische Wertpapiere ein altes Buch ersteigert habe. Und zwar von Otto Klarkau, der Börsen- und Gründungsschwindel in Berlin von 1873. Ein Buch, das man aus börsentechnischer Sicht gelesen haben sollte. Man muss dazu eins wissen, Klarkau ist antisemitisch und so weiter. Der hat dort, wie es zur damaligen Zeit üblich war, extrem über die Juden hergezogen und verantwortlich gemacht. Das Ganze unterschreibe ich hier null. Also da sage ich ganz klar, das war die damalige Zeit, wie er das gesehen hat. Aber was man aus diesem Buch lernen kann, ist ganz extrem, wie diese Stimmung damals war. Und das hat mir enorm geholfen, zu verstehen, was dort am neuen Markt abgeht. Der Fehler war, ich war viel zu früh raus. Ja, ich hab die Party nicht bis zum Schluss mitgemacht. Aber ich habe im Prinzip am Ende, hatte ich vom Hochweg 30% Depotverlust, während wir am neuen Markt 98 oder 95% im Nemax hatten. Ja, weil einfach ein Verständnis dafür da war, wie Luftnummern entstehen können, welche Faktoren die Leute berauschen und so weiter. Und das war für mich damals eine sehr hilfreiche und sehr erfolgreiche Geschichte, sage ich mal, das zu verstehen einfach. Weil da haben viele Leute sehr viel Geld verdient. Und ich habe das für einen Beitrag, den ich die Tage auf meinem Blog gemacht habe, nochmal nachgeschaut und habe bei Wall Street Online sogar noch eine Diskussion aus der damaligen Zeit gefunden. Und da hat ein Anleger geschrieben, dass er ja ohne Kredithebel und so wäre es ihm gar nicht möglich gewesen, 5.000% in dem Jahr zu machen, wo er jetzt an der Börse ist. Ja. Da waren wirklich Leute dabei, die diese Renditen erzielt haben. Aber die sind alle platt gegangen. Da hat richtig viele nachher zerlegt. Und ja, mit dem historischen Wissen, also der Börsen- und Gründungsschwindel 1870 bis 1873 war ein absolutes Paradebeispiel eigentlich für den neuen Markt. Und damals, also 130 Jahre vorm neuen Markt, sind mehr Unternehmen gegründet und an die Börse gegangen als zu Zeiten des neuen Marktes dann. Das muss man sich mal überlegen. Das war vor 130 Jahren, also jetzt vor 150 Jahren, ja. Aber am Ende ist es genauso ausgegangen. Das heißt, Berlin, damals in Berlin gab es allein Immobiliengesellschaften, die Wohnhäuser für insgesamt 12 Millionen Einwohner geplant hatten. Das heißt, damals, 1873, Wohnungen, und für diese Wohnungen wurde auch Geld an der Börse eingesammelt, ja. Und was damals auch gemacht worden ist, die Anleger wurden mit Dividenden geködert. Das heißt, die haben 10%, 12%, 14% Dividende gezahlt. Und diese Dividende ist aus dem eingenommenen Emissionserlös gezahlt worden. Das heißt also, die Dividende ist im Prinzip aus der Substanz gezahlt worden. Und aus dieser Zeit stammt dann auch eine Änderung vom Aktienrecht, wonach eben die Dividende nur noch aus Gewinnen bezahlt werden darf. Und ja, es war eine wilde Zeit, genauso wie die neue Marktzeit eine wilde Zeit war. Und da waren extreme Parallelen auf jeden Fall da.
Und mitgemacht hast du irgendwie dann auch alle.
Ja.
Auf die eine oder andere Weise.
Genau. Yep.
Abschließend, mein Guter, nachdem die Zeit jetzt schon fortgeschritten ist, würde ich gern noch ein kleines Gedankenexperiment mit dir machen. Und zwar, jetzt bist du ja mit ganz viel Erfahrung mittlerweile schon gesegnet, was das Thema Börse und Aktienhandel und Co. angeht. Aber jetzt stell dir mal vor, du wachst morgen auf, bist aber jemand anderes. Du wachst quasi in einem fremden Körper auf. Und derjenige hat jetzt einen Angestelltenjob, verdient 1.500 Euro netto und hat auf einem Tagesgeldkonto 10.000 Euro als Puffer angespart. Alles andere, was finanziell da ist oder da war bei dir, ist auf null zurückgesetzt, bis auf die zwei Parameter, die ich dir genannt habe. Dein komplettes Netzwerk wird dir auf null gesetzt und das Einzige, was dir bleibt, ist dein heutiges Wissen. Und jetzt müsstest du finanziell neu starten. Wie würdest du starten?
Zwei Möglichkeiten. Mit meinem Wissen, das ich im Bereich der Sammelgeschichten habe, also im Bereich der historischen Wertpapiere oder auch anderer Sammelgegenstände. Funktioniert eigentlich in allen Bereichen ähnlich, würde ich anfangen, eine Preisdatenbank aufzubauen für das Gebiet, was mich interessiert. Das wäre der erste Schritt, weil das Wissen Macht ist. Das habe ich 2006 angefangen bei mir in der Firma, eine Preisdatenbank zu bauen. Inzwischen habe ich 550.000 Auktionsergebnisse dort drin und jeder im Markt mehr oder minder kommt zu mir, wenn er ja eine Preiseinschätzung haben möchte oder bei seltenen Stücken auch wissen möchte, wie selten das die Stücke sind. Und das Ganze funktioniert auch in jedem anderen Markt. Also die Basis ist einfach, sich in diesem Thema auszukennen und in diesem Thema Profi zu sein. Und danach kann man entweder mit Handel oder Auktionsgeschäft beginnen, weil die Kunden finden einen dann schon, wenn gute Stücke angeboten werden und wenn man die guten Stücke vor allem auch fair anbieten kann und wenn man Informationen zu diesen Sachen liefern kann. Und die zweite Geschichte ist das, was ich jetzt mit finanzgeschichten.com eigentlich mache. Nachdem mir mein Börsen-Know-how ja nicht genommen worden ist, die Online-Medien bieten heute in perfekter Art und Weise ohne Geld die Möglichkeit, nebenbei das weiterzugeben, wo man Know-how hat und wo man Spaß hat. Und da möchte ich eigentlich auch jeden ermuntern, der im Prinzip einen ganz normalen Angestelltenjob hat und einfach sich immer fragt, ja, eigentlich müsste ich was machen. Aber was soll ich denn? Ich kann doch nicht. Einfach mal überlegen. Man hat ein Hobby, eine Fähigkeit, irgendwas. Das sind so viele Aspekte und es gibt für die verrücktesten Sachen Interessenten, ja. Zum Beispiel unser Wettbewerber bei den historischen Wertpapieren, der Jörg Benecke, der war absoluter Gegner von dem ganzen Online und so weiter. Und er hat aber richtig Spaß an den offenen Immobilienfonds gehabt. Und der hat unter www.csrealwerte.de hat er einen Blog angefangen, in dessen paar Jahre älter als ich, total überhaupt nicht internetaffin. Der hat sich das dann von einem Jungen einrichten lassen und er hat seine Beiträge dort runtergeklopft und der hat die reingestellt. Und er ist im Prinzip inzwischen bei den offenen Immobilienfonds in Abwicklung eigentlich der Profi geworden. Das Thema hat ihm Spaß gemacht. Er hat unternehmerisch vorher schon Erfahrung gehabt. Er hat angefangen, eine eigene Gesellschaft nebenher noch zu gründen, wo auch andere mit rein investiert haben und hat in wenigen Jahren allen Leuten offen sein Wissen gezeigt, hat vor allem auch Feedback bekommen, weil in dem Moment, wo du einen Blog betreibst und Informationen nach außen gibst und der Community etwas gibst, ist eine Zeit, da gibst du sehr viel der Community. Und irgendwann kommen dann aber auch die Sachen von der Community zurück, weil der eine sieht dort was, der andere sieht dort, oder wenn es auch nur Fragen sind, bringen auf neue Ideen für neue Beiträge etc. Und über die Schiene hat er in 7, 8 Jahren sich ja zu dem führenden Experten bei offenen Immobilienfonds in Abwicklung entwickelt. Ja. Und das kann jeder von den Zuhörern machen. Egal was, der eine ist im Maschinenbau aktiv, interessiert sich für irgendeinen Aspekt dort. Es sind so viele Möglichkeiten. Das muss jeder aus seiner eigenen Perspektive sehen. Und da lässt sich heute mit genau, ja, de facto null oder mehr oder minder null Kapitaleinsatz mit ein bisschen Zeit, mit ein bisschen Interesse, mit Spaß an der Sache einfach das machen. Und ich finde einfach immer etwas machen, etwas produzieren, etwas selbst machen, ist einfach eine Herausforderung, auch für mich jetzt einfach vor der Kamera zu stehen. Einfach das Ganze, bin da mit Sicherheit nicht unbedingt der Talentierteste dafür und nicht der geborene Entertainer oder irgendwo. Aber es ist was Neues und es macht Spaß, sich dieser neuen Herausforderung zu stellen, zu lernen, weiterzuentwickeln. Ich schaue mir auch YouTube-Videos an, vom Jan Fassbender, so geht YouTube, wo er einfach Tipps gibt, okay, versuch mal das, versuch mal die Geschichte, das Problem kannst du damit lösen. Und so entwickelt man sich nacheinander weiter. Und das ist eigentlich, was ich finde, was einfach Spaß macht und was auch einen einfach im Leben jung hält, einfach sich immer wieder ja auch neu zu erfinden und immer wieder neue Sachen auszuprobieren.
Sehr schön. Das kann ich nur so, wie du es jetzt gesagt hast, unterschreiben. Und im Zweifel heißt es dann, starte lieber unperfekt als perfekt, weil ansonsten
genau,
kommst
machen.
Du dann nie.
Der entscheidende Punkt ist, machen ist viel geiler als nur lesen, denken, reden, ja. Also
ganz genau so ist es. Ja, perfekt. Dann, mein Guter, kommen wir auch langsam zum Ende des Interviews. Die Stunde haben wir schon dick geknackt. Abschließend würde ich dich noch fragen, wenn jetzt ein Einsteiger zu dir kommt und sagt, ja, das, was du jetzt hier alles erzählt hast mit dem Investment-Ideen und so weiter, wie du da investierst, finde ich ja super, super spannend. Ich will morgen oder am besten heute auch noch anfangen, an der Börse mein Geld zu investieren. Welchen Rat kannst du mir denn auf den Weg geben? Was würdest du ihm sagen?
Auch hier machen. Und ich habe dazu genau zu dem Thema ein Video gemacht. Und zwar, wie der Einstieg an die Börse gelingt, jeden Monat Dividende kassieren. Und das ist das, was ich eingangs erwähnt habe, diese Faszination der Dividende. Die Idee ist, mach ein Konto bei Trade Republic auf. Ich habe es testweise gemacht. In 14 Minuten war das Konto eröffnet. Dann bin ich hergegangen. Für diese Motivationsgeschichte reichen im ersten Schritt 200 Euro. Für 200 Euro kannst du 3 Aktien kaufen. Eine Amex, eine Coca-Cola und eine Starbucks. Genau, das waren die 3. Amex, Coca-Cola, Starbucks. Damit hast du 3 Werte, die in 3 verschiedenen Monaten Dividende zahlen. Bei Trade Republic zahlst du 1 Euro Fremdkostenpauschale. Das heißt, für 200 Euro hast du am Ende 3 Aktien im Depot und ab dem Zeitpunkt bekommst du jeden Monat Dividende. Und dann passiert vieles von alleine. Das Interessante ist nämlich, dann hast du Skin in the Game. Das heißt, du hast ein ganz anderes Aufmerksamkeitslevel, wenn du investiert bist, als wenn du nur das 27. Buch liest und nie den Weg zum Umsetzen findest. Das Interessante ist, wenn ich es richtig weiß, zu einer Zeit bei Börse Online, 1/3 der Leser hat Börse Online Woche für Woche gelesen, ohne je ein Wertpapier oder einen Fonds besessen zu haben. Was also echt? Weder eine Aktie noch einen Fonds besessen. 1/3 der Leute, weil sie nie in die Gänge gekommen sind, es umzusetzen. Mhm. Und das ist der große Vorteil. Trade Republic ist um Gottes Willen nicht für alles geeignet. Aber um mit kleinem Geld und vor allem mit einem total schlanken App. Ich habe in dem Video gezeigt, wie in weniger als einer Minute der Aktienkauf vonstatten geht. Das ist alles kein Hexenwerk. Das sind 4 intuitiv geführte Klicks in der App. Und schon hast du die Aktie gekauft und bist Aktionär. Das ist heute nicht mehr so, wie ich früher eben zur Bank gespurtet bin und vorher musste ich noch von meinem Vater die Genehmigung alles haben und bis das Depot eröffnet war, da waren ja Wochen rum. Ja, das Ganze geht heute innerhalb von einer Viertelstunde ist das Depot aufgemacht und 200 Euro sollte jeder bereit haben und auch bereit sein zu riskieren. Sie sind ja nicht weg, sie sind in 3 Aktien investiert. Ja, 200 Euro nehmen, umsetzen, starten. Ab dem Zeitpunkt bist du Aktionär. Ab dem Zeitpunkt wirst du bei diesen 3 Firmen plötzlich ganz anders ihre Läden, ihre Produkte wahrnehmen. Das ist im Übrigen bei meiner Tochter damals passiert, als sie Coca-Cola-Aktien gekauft hat von ihrem Taschengeld. Die hat dann nämlich plötzlich angefangen und festgestellt, Moment mal, das Mineralwasser, was wir hier haben, das ist ja auch von Coca-Cola. Oder das ist auch von Coca-Cola. Es fängt plötzlich, oder es ändert sich deine Aufmerksamkeit, du gehst anders durch Leben. Und genauso ist es im Prinzip mit allen börsenrelevanten Themen. Du fragst dich dann, warum wird die Kapitalertragssteuer abgezogen? Okay, da gibt es den Freistellungsauftrag. Wie reiche ich den Freistellungsauftrag ein? Das wird komplett anders verinnerlicht, wenn du das dann machen musst, als wenn du es zum 7. Mal in einem Buch liest, ja, und den Freistellungsauftrag kann man optimieren und mit der Geschichte und so weiter. Und es gibt dann verschiedene Verrechnungstöpfe und so weiter. Alles graue Theorie, die, ich finde Bücher nicht schlecht. Bücher sind ganz wichtig und ganz gut, aber begleitend zu dem, was man selbst macht. Und drum, wenn jemand noch nicht investiert hat, jetzt ist eure Chance in Summe, in weniger als einer Stunde habt ihr das Ganze umgesetzt, habt einen ersten Schritt gemacht und in weniger als einer Stunde seid ihr Aktionär und ab da seid ihr ganz anders mit Interesse bei dem Thema nochmal dabei und werdet die entscheidenden Fragen im Prinzip stellen und ohne ewigen Theorieballast.
Perfekt. Heißt jetzt nur noch zur Umsetzung loslegen. Richtig.
Genau. Der beste Zeitpunkt ist immer jetzt.
Oder gestern. Nee, super. Matthias, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses wirklich tolle Interview, für den ganz unfassbar tollen Input, den du hier gelassen hast.
Ja.
Und freue mich, wenn wir noch ein zweites hinkriegen zum Thema historische Wertpapiere.
Ja, können wir gerne machen.
Wenn dich jetzt einer unserer Hörerinnen oder Hörer erreichen möchte, wie erreicht man dich am besten?
Also, das eine ist www.finanzgeschichten.com. Mhm. Dort habe ich einerseits den Blog, ist auch auf meinen YouTube-Kanal verlinkt, der heißt auch Finanzgeschichten. Also einfach in YouTube Finanzgeschichten eingeben, dann findet er mich. Mhm. Und mit meinen historischen Wertpapieren findet er mich unter www.hwph.de, also Heinrich Wilhelm Paula Heinrich. Für historisches Wertpapierhaus steht das Ganze.
Perfekt. Verlinken wir alles in den Shownotes, dann finden alle, die zu dir finden möchten, auch hin. Und ja, wie gesagt, von meiner Seite nochmal ganz, ganz lieben Dank. Was ich bei dir sehr faszinierend fand, ist, dass du ja eigentlich noch sehr genau wusstest, was in welchem Jahr und zu welcher Zeit wie passiert ist, das. Diese Eigenschaft ist mir leider nicht gegeben worden. Meiner Frau ist sie wiederum gegeben worden. Die kann auch noch sagen, was vor 4 Jahren an dem 17. Juni passiert ist, was da für ein Wetter war. Und unfassbar, also diese Eigenschaft.
Das hängt auch viel mit Emotionen zusammen. Ja. Wenn du solche Sachen, wie du sie emotional, glaube ich, erlebt hast. Und wenn man Sachen mit Emotionen erlebt, dann behält man sie länger.
Das ist sehr gut möglich, aber ich glaube, auch mit Emotionen kriege ich das nicht so gut hin wie du und meine Frau. Also da vollster Respekt von meiner Seite.
Danke.
Und ja, wie gesagt, ich freue mich auf unser zweites Gespräch, wenn wir das demnächst nochmal irgendwann hinkriegen, zum Thema historische Wertpapiere. Und von meiner Seite bleibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer ganz, ganz lieben Dank nochmal für deine Zeit und den Input. Und die letzten Worte des Interviews, die gebühren dir.
Ja, der entscheidende Punkt ist machen. Wenn ihr noch nicht an der Börse aktiv seid, fangt jetzt an. Es ist nie der falsche Zeitpunkt. Einfach jetzt beginnen, Erfahrungen sammeln und ihr werdet sehen, wenn ihr in 10, 15 oder 20 Jahren dann vielleicht mal an dieses Interview zurückdenkt, dass das euer Startpunkt war, dann würde es mich freuen. Dann haben wir heute mit dem Interview viel erreicht.
Wunderbares Schlusswort. Matthias, ich danke dir. Mach's gut.
Jo, danke auch. Tschüss.
Ciao, ciao. Das war es auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Investor Stories Podcast gefallen hat, dann freue ich mich darüber, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes hinterlässt. Das Ganze dauert keine 2 Minuten, jedoch unterstützt du damit mich und meine Arbeit für den Podcast. Außerdem möchte ich dich herzlich einladen, dich der Investor Stories Community über Facebook anzuschließen. Vernetze dich dort mit Gleichgesinnten, tausche dich mit anderen Menschen, die ebenso die Verantwortung für ihre Finanzen selbst übernommen haben, aus und profitiere vom Know-how vieler erfahrener Investoren. Neben dem aktiven Austausch erwarten dich regelmäßige Community-Aktionen, Gewinnspiele und noch vieles mehr. Den Weg zur Community findest du über www.investor-stories.de/community. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. In dem Sinne, alles Gute und habe die Ehre, dein Investor.